Frau Leukefeld, im Gegensatz zu dem, was häufig in unseren Medien kolportiert wird, ist es ja keineswegs so, dass der Westen nicht mit Islamisten könnte. Das sehen wir am NATO-Partner Türkei mit der AKP, aber es geht auch noch fundamentalistischer, wenn wir etwa an das wahhabitische Saudi-Arabien denken oder an Katar. Und Sie erwähnten es gerade eben ja schon, also es schien ja tatsächlich so, als würde sich der Westen mit Mursi als Präsident Ägyptens arrangieren können. Nun ist aber der Militärputsch erfolgt. Eigentlich haben wir in Ägypten die totale Restauration der vorrevolutionären Zeit, wenn man das als Revolution begreifen will. Gut, die Kräfte in Ägypten, das alte Regime, aber außerhalb Ägyptens, wer hat da an den Fäden gezogen?
Bei der Entmachtung von Mursi?
Ja.
Natürlich Saudi-Arabien. Der Hintergrund ist, dass die Entwicklung sowohl in Ägypten, aber vor allen Dingen auch in Syrien dazu beigetragen hat, dass diejenigen, die anfangs des sogenannten arabischen Frühlings zusammengehalten haben, also USA und Europa mit ihren arabischen Partnern, dass sie im Laufe der Jahre und der zunehmenden Entwicklung der bewaffneten Auseinandersetzung auch in Libyen, immer mehr sich auf eigene nationale Interessen konzentriert haben. Das heißt, die am Anfang zusammen waren, zum Beispiel in der Freundesgruppe Freunde Libyens oder Freunde Syriens, das sind ja Staatengruppen, Staaten, die sich um die USA versammelt haben und sozusagen an der UNO vorbei eine Politik gemacht haben in der Region, die drifteten auseinander, weil sie unterschiedliche Interessen hatten. Und das hat sich manifestiert in der Entmachtung von Morsi, weil Saudi-Arabien gesagt hat, es geht uns jetzt zu weit. Die Muslimbruderschaft in Ägypten unterstützt die Hamas und sie unterstützen die Kämpfer in Syrien und sie unterstützen Kämpfer in Libyen und in Tunesien, überall da, wo wir eigentlich als Saudi-Arabien Interessen haben. Aber die Muslimbruderschaft ist nicht in unserem Interesse. Und es hatte auch damit zu tun, dass es Konflikte gab über die Kontrolle des Suezkanals, eine ganz wichtige Einnahmequelle eigentlich für Ägypten vor allen Dingen. Und es hat damit zu tun gehabt, dass Katar, ein kleiner Gegenspieler Saudi-Arabiens, auch die Muslimbruderschaft unterstützt hat. Und Katar hat sehr viel Geld nach Ägypten hinein gepumpt, um Morsi zu unterstützen und die Muslimbruderschaft. Und das ging den Saudis zu weit. Das heißt, es war letztendlich der Konflikt, ein regionaler Konflikt, zwischen vorher zwei Verbündeten, nämlich Katar und Saudi-Arabien, die sich da abgegrenzt haben voneinander. Und Saudi-Arabien hat dann die Armee unterstützt in Ägypten.
Jetzt haben wir ja ein sehr schönes Beispiel schon für die regionalen schwierigen Verflechtungen da in dieser Politik. Wir haben also eine Situation, wo die Türkei und Katar pro Mursi sind, Saudi-Arabien nicht pro, also anti-Mursi ist, und Washington machte zu dieser Zeit was?
Also Hillary Clinton war ja damals noch Außenministerin und die hat ja ganz klar gesagt, wir unterstützen die Muslimbruderschaft, wenn sie zwei wesentliche Aspekte berücksichtigt. Erstens, als Regierungsmacht in Ägypten den Friedensvertrag mit Israel akzeptiert, also Israel gegenüber sich zum Frieden verpflichtet. Und zweitens die Rechte der Frauen akzeptiert, also auch die Rechte von Minderheiten und die Menschenrechte akzeptiert, dann können wir mit der Muslimbruderschaft zusammen kooperieren. Wohlgemerkt hat die Muslimbruderschaft ja lange Zeit auf der Liste der terroristischen Organisationen, auch in den USA gestanden. Aber Frau Clinton hat dann offen gesagt, wir stehen schon seit längerem in Kontakt mit der Muslimbruderschaft und deswegen können wir uns das vorstellen, dass sie eine führende Rolle in Ägypten spielen wird. Dem folgte natürlich Europa und das war die Position von Washington in den ersten zwei Jahren nach Beginn, also nach dem Sturz von Mubarak und von Ben Ali. Als sie dann gemerkt haben, dass ihre Verbündeten am Golf, also Saudi-Arabien und Katar, unterschiedliche Positionen verfolgten und vor allen Dingen Saudi-Arabien extrem angenervt war von der Unterstützung des Westens für die Muslimbruderschaft, gab es eigentlich einen Zickzackkurs in Washington. ein Wegducken. Und man hat gemerkt, dass es in der Administration in Washington auch unterschiedliche Umgangsweisen gab. Also Hillary Clinton wurde ja dann auch abgesetzt nach Ereignissen, die in Libyen stattgefunden hatten, dem Tod des US-Botschafters dort in Benghazi. Und dann Kerry hat ja dann auch einen anderen Kurs eingeschlagen, also mehr einen vermittelnden Kurs, alle wieder zusammen an einen Tisch zu bringen, damit sie wieder miteinander reden. Aber es ist letztendlich der US-Administration nicht gelungen, den Konflikt, den arabischen Konflikt zwischen den verschiedenen Staaten aufzulösen. Also ich denke, das hat auch mit einer neuen Politik in Washington zu tun, über die wir vielleicht auch noch reden können, dass sie sich eigentlich etwas mehr aus dem Mittleren Osten zurückziehen wollen und mehr die arabischen Staaten selber dazu bringen wollen, sozusagen ihre Sicherheit und die politischen Verhältnisse in ihrer Region selber mehr zu lösen und in die Hand zu nehmen mit Unterstützung von Europa, während die USA sich eigentlich mehr Richtung Asien, also Richtung China orientieren will.
Naja, das werden wir sehen.
Das ist die Weltpolitik, die sich dort eigentlich spiegelt in diesem Konflikt.
Mhm. Wir erinnern uns, als Bashar al-Assad im Jahr 2000 das Präsidentenamt in Syrien antritt, war man auch in der hiesigen Presse voller Hoffnung auf marktwirtschaftliche und demokratische Reformen in Syrien. Und in der Tat, Sie beschreiben das in Ihrem Buch, gab es eine Menge an sogenannter Reformen in Syrien. Mobiltelefone und Satellitenfernsehen wurden zugelassen, Internet- und Bankautomaten eingeführt, der Tourismus boomte. Bilaterale Studienprojekte und Medienkooperationen mit den EU-Staaten schossen aus dem Boden. Syrien begann sich zu modernisieren. Assad ließ Privatisierungen im Bildungsbereich und die Eröffnung internationaler Banken zu. Das Land wurde überhaupt für ausländische Investitionen geöffnet und marktwirtschaftliche Reformen eingeführt. Syrien wurde in die Mittelmeerunion integriert und die Europäische Union nahm sogar Verhandlungen für ein Assoziierungsabkommen auf. Von den Reformen profitierte nicht zuletzt die türkische Wirtschaft, weil der syrische Markt für ihre Produkte so geöffnet wurde, dass viele syrische Kleinbetriebe in der Möbel- und Textilherstellung in die Pleite gingen. Zwischen der Türkei und Syrien gab es darüber hinaus eine Menge an bilateralen Abkommen. Mensch sollte denken, dass die Europäische Union und die Türkei mit einem solchen Syrien doch prima klarkommen, und so war es tatsächlich ja auch bis 2011. Und dann plötzlich nicht mehr. Jetzt erklären Sie uns mal, warum.
Ja, es hatte, also, es hat natürlich damit zu tun, dass diese Entwicklungen in Tunesien, insbesondere aber in Ägypten, der Sturz von Mubarak, etwas ausgelöst hat. Man vermutete eine Art Schneeballsystem, also ein autokratisches System nach dem anderen würde sozusagen davon gejagt. Und dass man im Zuge dieser Entwicklung auch Syrien, ich sag's mal, etwas lapidar knacken könnte. Man hat versucht, nach der Machtübernahme oder nach dem Amtsantritt von Bashar al-Assad im Jahr 2000 das Land an sich zu binden, an Europa zu binden. Warum? Weil Syrien eigentlich in der Region eine Politik bis dato gezeigt hatte, die nicht unbedingt im westlichen Interesse war, weil Syrien gegenüber Israel eine sehr selbstbewusste Position vertreten hat, nämlich dass man mit Syrien, also zwischen Syrien und Israel, einen Friedensvertrag schließen könnte, wenn Israel den besetzten Golan zurückgibt an Syrien, wenn es gegenüber den Palästinensern eine andere Funktion einnimmt. Also Syrien hatte eine Politik in der Region, die dem Westen nicht passte und Israel vor allen Dingen nicht passte. Aber man hat gedacht, mit dem jungen Präsidenten kann man versuchen, das sozusagen durch Annäherung zu verhandeln. Es gab immer wieder Druck auf Bashar al-Assad, einmal vor der US-Invasion im Irak 2003, als der damalige Außenminister, ich glaube es war Colin Powell, nach Damaskus gekommen ist und gesagt hat, wir sind jetzt hier einmarschiert im Irak, wir können das auch, wir können auch noch in Syrien einmarschieren. Aber wenn Syrien uns unterstützt und uns entgegenkommt in der Frage, keine Unterstützung mehr für palästinensische Organisationen, keine Unterstützung mehr der Hezbollah und einen Friedensvertrag mit Israel, dann können wir uns Syrien gegenüber auch anders verhalten. Also sie haben offen gedroht, die Amerikaner und die Briten, dass sie die Invasion nicht nur im Irak machen würden, sondern auch in Syrien einmarschieren. Nach dem Tod an Rafik Hariri 2005 im Libanon, dem damaligen oder ehemaligen Regierungspräsidenten, Regierungschef, hat man wieder Syrien gedroht. Also dass etwas gegen Syrien unternommen würde, wenn sie nicht einlenken würden in diesen drei Fragen, die ich eben halt schon genannt habe. Und Syrien hat sich immer distanziert, hat immer gesagt, wir können über alles reden, aber wir sind ein souveräner Staat, wir haben unsere eigenen nationalen Interessen hier in der Region und die sind nicht verhandelbar. Wir können Kompromisse machen, solange sie nicht unsere eigenen nationalen Interessen betreffen. Wenn unsere eigenen nationalen Interessen beschädigt werden, dann werden wir keine Kompromisse eingehen. Also das ist eine ganz klare Position der Syrer. Insofern würde ich sagen, Syrien politisch zu knacken, also von dieser Position abzubringen, ist ein langes Ziel, ein altes Ziel des Westens, der USA und Israels sowieso. Man hat es versucht 10 Jahre lang mit einem Kurs der Annäherung. Und als aber dann sowieso alles drunter und drüber ging in den arabischen Ländern, hat man gedacht, gut, jetzt machen wir es anders. Jetzt werden wir eben halt sozusagen Plan B aus der Schublade ziehen und werden eben halt diese bewaffneten Gruppen unterstützen, die ja auch schon länger so etwas vorhatten und darauf sich vorbereitet hatten. Deswegen ist der Konflikt in Syrien auch innerhalb so kurzer Zeit eskaliert. Und der Westen hat da natürlich auch drauf gesetzt, auf die Staaten der Region, auf Saudi-Arabien vor allen Dingen, und hat damit gespielt, dass der Präsident der Türkei, Erdogan, ein Islamist ist. Und hat sozusagen auch die Türkei mit ermuntert, die Position gegenüber Syrien zu verändern, eben halt auf der Basis von islamistischen Zielen. Ja, also es ist, der Westen ist also mehrschichtig gefahren. Sie haben auf der einen Seite versucht, Syrien an sich zu binden. Als es nicht so gelungen ist, wie sie sich das vorgestellt haben, haben sie sozusagen den anderen Plan eingesetzt, nämlich auch militärischen und politischen Druck auszuüben.
Faszinierend ist ja jetzt, dass also ein Kritikpunkt an Damaskus gewesen ist, ihre Nähe zu Teheran. Gleichzeitig sieht es jetzt so aus, als käme es zwischen Washington und Teheran zu einer Annäherung.
Ja, der Iran hat sich also als ein sehr überlebensfähiger Staat erwiesen, der trotz 30 oder fast 35 Jahren Sanktionen des Westens eine politische Stärke in der Region entwickelt hat, die ihresgleichen sucht. Man kann auch sagen, die Türkei hat nicht diese politische Stärke in der Region, wie der Iran sie hat. Der Iran hat eine sehr wichtige Rolle, ist eine Regionalmacht. Und wir haben ja, also parallel zu dieser ganzen Auseinandersetzung, innenpolitisch in Syrien oder in den anderen Ländern und international, haben wir ja einen regionalen Machtkampf zwischen der Türkei, Iran und Saudi-Arabien und in gewisser Weise auch Ägypten. Die wollen alle sozusagen die Regionalmacht in der Region sein. Und die Regionalmacht, die meines Erachtens die stärkste ist oder sich als stärkste erwiesen hat, ist tatsächlich der Iran.
Aber man sollte doch jetzt meinen, dass damit würde wirklich eine Annäherung mit dem Iran gesucht, ein Kriegsgrund in Syrien wegfallen würde.
Das wird auch so erwartet. Wenn also jetzt die Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran über das Atomprogramm unterschrieben wird, erwartet man in Syrien ein Abflauen der Kämpfe.
Sie sagten es eben schon mehrmals, Saudi-Arabien und Iran. Also Saudi-Arabien hat wirklich ein Problem mit dem Iran. Warum eigentlich?
Naja, oberflächlich wird das ja religiös dargestellt. Also die Islamische Republik Iran wird von schiitischen Mullahs regiert. Saudi-Arabien sieht sich als Hüter der heiligen Stätten von Mekka und Medina, allerdings aus der Sicht der sunnitischen Muslime. Und sie haben dort insbesondere den Wahhabismus, also eine sehr dogmatische Auslegung des sunnitischen Islam, haben einen Alleinvertretungsanspruch. Und Khomeini damals bei der Revolution 1979 formulierte auch einen Alleinvertretungsanspruch, würde ich nicht sagen, weil sie natürlich gewusst haben, sie vertreten in erster Linie die schiitischen Muslime, aber es gibt natürlich schiitische Muslime in der ganzen Region, auch in Saudi-Arabien und wie im Jemen und in Bahrain und in allen arabischen Ländern gibt es die. Meiner Ansicht nach ist es kein religiöser Konflikt. Es geht nicht wirklich um die Frage, ist jetzt der Wahhabismus der eigentliche, vertritt der Wahhabismus den eigentlichen Islam oder vertritt der Schiismus den eigentlichen Islam? Weil diese Frage wird von Iran überhaupt nicht aufgebracht heute. Iran ist ein moderner Staat, der eine friedliche Umgebung will, um sich entwickeln zu können. Ihr Hauptinteresse ist, die Sanktionen zu beenden, um sich wirtschaftlich zu entwickeln, hat keinerlei Interesse, also sich religiös zu verbreiten. Aber unter dem Bild des schiitischen Islam kommt ein anderer Aspekt zum Tragen, nämlich, dass über Jahrhunderte hin die sunnitischen Muslime oder die sunnitisch-muslimischen Herrscher der arabischen Länder, auch im Irak, die schiitischen Muslime unterdrückt haben. Die schiitischen Muslime waren die Underdogs, es waren die Leute, die geputzt haben, die getragen haben, die keine politische Macht bekamen. Das ist eine Geschichte von Jahrhunderten. Und das hat natürlich unter den Schiiten auch eine Art Gegenbewegung hervorgerufen, dass sie gesagt haben, also damit hat es jetzt ein Ende, wir sind hier mindestens gleichberechtigt und dafür kämpfen wir jetzt auch. Also nicht unbedingt religiös, sondern sozial. Also das finde ich, in Bahrain spielt das eine wichtige Rolle, im Libanon spielt das eine wichtige Rolle. Auch die Aleviten in Syrien waren ja die Underdogs in Syrien, bis Hafez al-Assad also sozusagen in den 40er, 50er Jahren sie aus dieser Rolle herausgeführt hat, als Person auch dafür gesorgt hat, dass sie andere Aufgaben übernehmen konnten. Also ich glaube, es ist eine soziale Frage auch, die dahinter steckt, auf jeden Fall. Aber die Religion wird halt benutzt, um die Menschen emotional aufzubringen, dazu zu bringen, gegeneinander vorzugehen.
Hat das saudische Königshaus vielleicht darüber hinaus Angst? Sie haben es ja eben schon gesagt, Saudi-Arabien ist überwiegend sunnitisch, hat nur eine kleine schiitische Bevölkerungsschicht. Aber diese schiitische Bevölkerung liegt ja in den Gebieten, wo es vor allen Dingen viel Erdöl in Saudi-Arabien gibt. Gibt es da auch die Angst, dass diese Schiiten durch Teheran da irgendwie aufgewiegelt werden könnten gegenüber Riad-Protesten? Gibt es ja tatsächlich da auch?
Also es wird natürlich immer sofort Teheran zugeschrieben, wenn irgendwo schiitische Muslime auf die Straße gehen und protestieren. Das war in Bahrain so, das ist auch im Osten Saudi-Arabiens so, wo eben halt die schiitischen Gemeinden leben. Real hat es natürlich den Hintergrund, dass diese Menschen in Arbeitsverhältnissen sind, die eigentlich nicht akzeptabel sind. Es gab mal eine sehr gute Dokumentation, die ist, glaube ich, geheim gefilmt worden von der BBC, von Demonstrationen im Osten Saudi-Arabiens. Und da ging es eigentlich überhaupt nicht darum, dass man sagte, also wir fühlen uns jetzt konfessionell unterdrückt, sondern es ging tatsächlich um Arbeitsrechte und um Bezahlung und um Vertretung in politischen Institutionen. Und dann wird es aber in den Medien oder irgendein Außenminister Saudi-Arabiens stellt sich hin und sagt, ja, Teheran unterstützt die mit Geld und Waffen und bildet die Leute aus und so. Und schwuppdiwupp ist es eben halt wieder ein religiöser Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten. So reagieren eben halt auch unsere Medien. Ich finde halt, das also habe ich von Anfang an, habe ich die Berichterstattung eben auch kritisiert, weil das so vereinfacht dargestellt
Ja, aber
wird.
ist doch gut, dann braucht man da keine sozialen Verbesserungen einzuführen, ne? Das kostet dann kein Geld.
So ist es.